Dass wir die Möglichkeit haben, auch politische Symposien als Nachwuchs zu gestalten, finde ich auch ganz wichtig. Dass wir da klare Forderungen stellen können, dass wir auch gehört werden, sind alles relevante Punkte. Und ich glaube, da drin liegt auch die Zukunft.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Der Diabeteskongress 2024 im Mai in Berlin steht unter dem Motto Diabetes, Umwelt, Leben, Perspektiven aus allen Blickwinkeln. Schon eine kleine Tradition ist es, dass wir uns direkt auf dem Kongress treffen mit der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft, sprich mit den Jungen Wilden. Denn die DDG und die Jungen Wilden leisten seit einigen Jahren mustergültige Nachwuchsarbeit. Das zeigt sich gerade auf dem großen Diabeteskongress. Die DDG hat vor circa 8 Jahren Maßnahmen ergriffen zur Nachwuchsförderung, ermöglichte Besuche von Kongressen und somit das Erleben moderner Diabetologie. Und erneut treffen wir uns auf dem Diabeteskongress in Berlin mit den Machern der Arbeitsgemeinschaft. Und zwar in der Tomorrow Lounge sind heute bei uns Dr. Jonas Laser, Irina Drost und Jasmin von Seschwitz. Hallo Michael, wo kommst du denn her?
Hallo Günther, ich komme heute von den Veranstaltungen zur Krankenhausreform. Das ist ein ganz großes Thema für die DDG, für die BVND. Und ich glaube, wir werden auch in dieser Runde kurz mal darauf eingehen.
Michael und ich besuchen die großen Kongresse der Diabetologie schon sehr lange. Wir beide sind Redakteure der Metrix Deutschland und schreiben zum Beispiel für die Diabeteszeitung der DDG. Wir machen aber auch Podcasts, wie man hört. Und heute begrüßen wir bei uns Irina Drost. Irina, woher kommst du und wo arbeitest du?
Hallo, ich bin gerade an der Uniklinik Dresden tätig in der Weiterbildung für die Pädiatrie und gerade auch in der klinischen Forschung beschäftige mich mit der Typ-1-Diabetes-Früherkennung in der AG Bonifacio und in der DDG bin ich Sprecherin der AG Nachwuchs und auch Mitgliederin der Kommission für gesundheitspolitische und wissenschaftliche Fragen.
Ebenso bei uns ist Dr. Jonas Laser. Jonas, wo kommst du denn her und was arbeitest du?
Moin Günther. Ich bin Jonas Laser. Ich bin aktuell Assistenzarzt im 4. Jahr. Aktuell auf dem Sprung aus der Uniklinik, um meine Ausbildung weiter fortzusetzen in der Niederlassung, um langfristig Allgemeinmediziner und Diabetologe zu werden. Und ich würde erstmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch für eure tolle Arbeit die letzten Jahre zu bedanken. Ich höre seit langem schon euren Podcast und habe viele Infos bekommen, habe viel gelernt, habe oft gelacht, mich manchmal über die Situation in der Diabetologie geärgert. Aber danke, dass ihr mit eurer Arbeit so viel Aufklärung leistet.
Sehr nett. Der Michael, da bedanken wir uns.
Ja, sind wir gern zurück.
Genau. Und die dritte im Bunde ist Jasmin von Seschwitz. Hallo Jasmin und von dir auch bitte 2 Sätze. Was machst du, wo arbeitest du?
Hallo, ich bin Jasmin. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. In Lübeck Medizinische Ernährungswissenschaften studiert, bin aktuell in einer Kinder- und Jugendarztpraxis in Witten und habe da hauptsächlich mit Kindern mit Adipositas und Diabetes zu tun.
Gut, dann steigen wir jetzt mal ins Inhaltliche ein. Jonas, die erste Frage geht an dich. Aus unserer Sicht bist du der Neue hier in der Runde. Was sind denn so die Herausforderungen der AG Nachwuchs, mit dem du dich beschäftigst?
Also in der Runde bin ich neu in der AG Nachwuchs als Stipendiat seit 2017 dabei. 2018 so meine ersten kleinen Mini-Projekte in der AG selber übernommen. Und ich darf jetzt aktuell Michael Kortemeier beerben. Herr Kortemeier hat jetzt gerade innerhalb seines Facharztes die Rotation in die Klinik und ich darf mich so in das gemachte Nest der letzten Jahre setzen und in eine super aufgeräumte, gut funktionierende AG fortfinden und weiter im besten Falle unterstützen. Und das geht natürlich nur als Team zusammen. Deswegen sind wir auch zu dritt kräftig hier vertreten. Und mein Ziel ist es, so die Strukturen noch weiter zu professionalisieren auch und noch enger mit der Geschäftsstelle zusammenzuarbeiten und die AG Nachwuchs nicht nur auf dem Fokus des StipendiatInnenprogramms weiter arbeiten zu lassen, sondern auch so langsam in die nächsten Gremien übergehen zu lassen. Dieses Jahr darf ich unter anderem auch im Programmkomitee des Kongresses mitarbeiten und hatte auch ein paar ganz nette Symposien, die ich unterbringen und platzieren durfte. Und bin super dankbar, dass ich das machen durfte.
Wow, das ist ja next step, würde ich sagen, ja. Klasse. Irina, inwiefern ist es denn euch gelungen, gerade hier jetzt auf dem Kongress 2024 Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung sowie auch Forschende für die Diabetologie zu gewinnen?
Ich denke, das können wir jetzt schon sagen, das ist uns gelungen. Wir hatten dieses Jahr über 80 Reisestipendiaten, die gekommen sind. Die Räume waren voll bei unseren Vorträgen. Wir haben ein umfangreiches Reisestipendiatenprogramm. Und wie gesagt, Jonas war ja im Programmkomitee. Ich glaube, jedes Symposium von dir eingereicht, von uns eingereicht, war angenommen worden. Und die Symposien waren auch gut besucht. Und was ich so gehört habe zwischen den Symposien, zwischen den Vorträgen, da waren viele begeistert und viele wollen dann in diese Richtung gehen, sowohl in der Forschung als auch in der Klinik. Und das wollen wir ja langfristig auch erreichen.
Jasmin, ein erster Aufschlag der Stipendiaten beim Kongress ist ja das Format How-to-DDG-Kongress. Was empfehlt ihr denn den Kongressneulingen? Erzähl ruhig mal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen.
Ganz geheime Informationen. tatsächlich haben wir ja viele, gerade Studierende auch hier, die noch nie auf dem Kongress waren. Dann einige, die schon mal auf dem Kongress waren, aber noch nie bei der DDG. Und wir versuchen, alle irgendwo abzuholen. Wir haben natürlich ein eigenes Programm. Ganz viel Nachwuchsprogramm, ganz viel erstmal Grundlagen. Was höre ich hier eigentlich in den nächsten paar Tagen? Damit man irgendwie auch so einen Startpunkt hat. Und dann geht es vor allem aber auch darum, was haben wir noch so für Empfehlungen? Also wer lohnt sich auf jeden Fall, wen darf man nicht verpassen? Und was auch immer spannend ist, wir haben ja dieses Jahr so 2/3 Medizinstudierende, beziehungsweise MedizinerInnen zum Teil ja schon in Weiterbildung und 1/3 WissenschaftlerInnen. Und was uns immer ganz wichtig ist, ist, dass es da einen Austausch gibt, weil das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und gerade was in der Forschung passiert, ist wichtig für die Klinik. Andersrum genauso. Ich muss nicht an was forschen, was am Ende nicht relevant ist. Und da versuchen wir immer ein paar Tipps zu geben. Und was, glaube ich, immer, was uns persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man Leute kennenlernen kann. Weil ganz viele Vorträge, ganz viel Informationen findet man hier, glaube ich, geballt. Die findet man aber auch sonst. Aber was hier ein Riesenvorteil ist, ist, dass man Leute kennenlernen kann. Also wie viele Personen, glaube ich, auch über die AG dann schon in Formulaturen oder Praktika reingekommen sind, PhD-Stellen gefunden haben. Und das ist für uns natürlich richtige Nachwuchsförderung einfach. Und das ist auch das, was einfach in Präsenz den größten Vorteil hat.
Und so ein bisschen in die Runde schauen, sehen wir auch Wiederholungstäter, sehen wir auch Gesichter, die immer wieder kommen. Und das wollen wir ja auch irgendwo erreichen, dass man eben auch diese Leute sozusagen bindet und verbindet und dass sie auch im Fach bleiben langfristig.
Ich hatte früher auch Interesse an der Diabetologie und über dieses Stipendiatenprogramm habe ich dann so richtig Feuer gefangen und komme hier nicht mehr weg.
Glaubt wir alle.
Das sind die Fußstapfen auch von Micha Kortemeyer, der hat gesagt, man muss brennen für die Diabetologie. Und ja, also da finde ich natürlich klasse. Aber Jasmin, noch mal eine Frage. Wen darf man denn nicht verpassen? Früher hätte man gesagt, Alex Risse, also ist vielleicht heute immer noch so, aber ja, wen darf man denn nicht verpassen?
Also wir hatten heute zum Beispiel ein ganz, ganz wahnsinnig tolles Nachwuchssymposium tatsächlich, das natürlich jetzt spezifisch in unserem Programm von dem Professor Axmann, der Diabetologe ist und ganz lange in der Psychiatrie gearbeitet hat und das einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Blickwinkel ist. Ansonsten, was wir diesmal auf jeden Fall empfohlen hatten, war das Battle of the Experts. Das war auch sehr gut besucht. Das war, glaube ich, auch gut angenommen. Ich glaube, generell in der AG gilt Susan Cleaver immer als so eine Adresse, wo man einfach nochmal einen Blick kriegt, den man sonst nicht bekommt. Ich weiß nicht, du hast ja ganz viele Tipps dieses Jahr auch gehabt. Natürlich, wenn man so nah dran ist.
Ja, ich habe natürlich die Symposien empfohlen, die wir eingereicht haben auch. Das war einmal das Battle of Experts, dann Klimawandel-Symposium, was auch sehr gut angenommen wurde und sehr spannend war. Und unter anderem auch die berufspolitischen Vorträge, die wir gehalten haben. Natürlich auch, also unfassbarer Publikumsmagnet war Hochleistungssport und Typ 1 Diabetes. Und das waren so die Empfehlungen, ja.
Aus meiner Sicht darf man auch eben die berufspolitischen Themen auch irgendwie nicht verpassen, weil der Nachwuchs muss ja irgendwo auch sehen, was politisch passiert, in welche Richtung das alles geht. Und da hat Jonas heute den Vortrag gehalten, der war ganz, ganz toll. Also das kann man bestimmt noch in der Mediathek dann später nachschauen, würde ich jetzt schon auch empfehlen.
Was bei uns natürlich Pflichtprogramm ist tatsächlich für die AG, also nicht nur für die AG-Nachwuchs, sondern auch für alle Stipendiatinnen, ist das die Paul-Langerhans-Vorlesung mit den Wissenschaftspreisen, weil das ist was auch gerade in der Praxis dann ganz gerne mal vergessen wird und wo wir uns einfach wünschen, dass alle das einfach mal mitbekommen. Was passiert da gerade? Wo kann es auch hingehen? Was ist das Neueste, was gerade passiert? Wo geht die Forschung gerade hin? Und das ist was, das ist tatsächlich bei uns Pflicht.
Genau, das war ja auch, das ist auch so ein bisschen das Stichwort zu der Gesundheitspolitik. Wird Michael nachher noch vielleicht ein, zwei Fragen stellen oder zur Berufspolitik. Aber Jonas, welche Erwartungen und Perspektiven hat denn der diabetologische Nachwuchs nach den Erfahrungen von dem Kongress dieses Jahr zum Beispiel? Dies war ja auch der Titel einer eurer Veranstaltungen hier.
Ja, also ist natürlich weit gefächert, weil die Diabetologie ist ja nicht überall exakt identisch. Wir müssen so ein bisschen die verschiedenen Bereiche sehen. Wir müssen das aufteilen in Forschung, in klinische Tätigkeiten und ambulante Tätigkeiten, also in der Praxis. Und das ist von, wir brauchen genug Zeit für die Ausbildung, über wir brauchen die Möglichkeit, früh berufspolitisch mitzusprechen und gehört zu werden. Wir brauchen eine gute, inhaltlich gute Ausbildung. Wir brauchen genug Ausbildungsstellen und so nicht nur diese Work-Life-Balance steht so im Vordergrund, sondern vor allem auch, wo man einfach qualitativ hochwertig weitergebildet werden kann. Und da arbeiten wir als AG zusammen mit der DDG dran, dass das in Zukunft mindestens erhalten bleibt, aber eigentlich noch viel, viel besser werden muss.
Und dass Leute von der Diabetologie wissen. Da fängt es ja schon an. Das ist ja nach wie das ist, glaube ich, bei uns auch mittlerweile gebetsmühlenartig, auch in dem Podcast. Ja. Weil in den Medizinstudiengängen ist es einfach immer weniger. Und das ist was, was uns besorgt. Und deswegen, glaube ich, ist diese Arbeit, die hier auf dem Kongress passiert, noch viel wichtiger. Aber man muss einfach sehr, sehr früh ansetzen, weil andere Fächer sind auch interessant. So ist es ja nicht. Und da muss man einfach eine höhere Sichtbarkeit haben.
Umso mehr freut es uns, dass eben so viele Medizinstudenten auch kommen, teilweise 6., 7. Semester, weil eben diese Diabetologie-Lehre auch im Studium schon viel zu kurz kommt und da schafft man das ja gar nicht, diese Vielfalt zu vermitteln in der Diabetologie und auch das ganze Wissen, was man dazu hat.
Professor Siegel hatte da eine Zahl zu, 4 Stunden im gesamten Studium.
Das ist natürlich viel zu wenig.
Ich greife jetzt mal das Stichwort Gesundheitspolitik auf. Hier auf dem Kongress war die Krankenhausreform ein großes Thema. Eigentlich alle Redner sind sich immer einig, ja, es muss eine Krankenhausreform geben, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Aber mittlerweile hat man den Eindruck, dass viele denken, oh, es könnte jetzt sogar noch schlechter werden, als es momentan ist. Vielleicht muss das nochmal neu angepackt werden. Also noch ist sie auch nicht in trockenen Tüchern. Vielleicht erstmal die Frage, wie erlebt ihr denn die Situation im Krankenhaus und wo seht ihr denn Reformnotwendigkeit?
Also ich komme jetzt gerade aus knapp 3,5 Jahren universitärer Ausbildung und hatte das Glück, da sehr gut endokrinologisch, diabetologisch ausgebildet zu werden, mit sehr kompetenter Lehre. Allerdings, sobald es in die benachbarten Fächer ging, habe ich das Gefühl, oft so ein Case Manager zu sein. Das heißt, dass ich eher abarbeite als Arzt arbeite. Und das war nicht so richtig, wie ich mir den Job vorgestellt habe. Ich möchte wirklich mit den PatientInnen zusammenarbeiten und für die arbeiten und möchte da genug Zeit haben, die Menschen zu verstehen und den Inhalt des Problems zu verstehen und nicht einfach nur abzuarbeiten. Und aufgrund dessen ist so eine der Kernforderungen, die wir auch mitgenommen haben, die auch die DDG weitertragen wird, ist, dass explizit Zeit ein großes Thema ist. Zeit muss im Personalbemessungstool für die Weiterbildung integriert werden und die ärztliche Weiterbildung darf nicht im Kreislauf dieser Ökonomisierung weiter so stattfinden, weil natürlich ist es für die Krankenhäuser nicht elegant, einen Oberarzt, Oberärztin abzustellen, die dann 5 Stunden mehr Lehre macht und dafür weniger Menschen behandeln kann. So, das ist ja, das muss reguliert werden, das wird sich nicht von selber regulieren. Also prinzipiell brauchen wir mehr Zeit und diese Zeit muss uns von außen politisch gegeben werden.
Also ich finde, wir werden schon auch jetzt öfters gefragt und wir werden mit eingebunden, auch weil wir die Möglichkeit haben, in andere Gremien schon reinzuschnuppern. Wir haben, wie gesagt, ich bin ja selber in dieser Kommission für gesundheitspolitische Fragen, was ich sehr wichtig finde, damit ich eben mitkriege, was für Abläufe da überhaupt sind und dann kann ich das auch an die AG weitertragen. Und wenn da etwas ist, was für uns auch relevant ist, dann kann ich da auch meine Stimme abgeben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und dann haben wir noch andere Mitglieder, die auch in anderen Strukturen sind, wie Michael Gortemeier. Der kann zum Beispiel auch mitsprechen bei der Vergabe der Promotionsstipendien. Das ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem, der ist sozusagen auch mit drin. Und dass wir die Möglichkeit haben, auch politische Symposien als Nachwuchs zu gestalten, finde ich auch ganz wichtig, dass wir da klare Forderungen stellen können, dass wir auch gehört werden, sind alles relevante Punkte. Und ich glaube, da drin liegt auch die Zukunft irgendwo.
Also wir kriegen ja auf jeden Fall in der DDG die Bühne und werden gehört. Und das ist auch wahrlich nicht selbstverständlich in Fachgesellschaften in der Medizin.
Und auch gerade mit dir jetzt diesmal, also das hat man ja schon gesehen, wenn man dann den Raum auch hat, was mitzugestalten und zu bewegen, dann funktioniert das. Also alle Symposien, in denen ich jetzt war, wo irgendwie mitgearbeitet wurde, die waren gut, die waren wirklich gut besucht. Nicht, da saß jetzt niemand auf dem Boden. Das ist auch schon vorgekommen. Aber wirklich gut besucht, weil das halt auch Themen sind, die andere offensichtlich auch bewegen. Und das ist umso schöner, dass es gehört wird und dass wir da auch einfach so ein Pflänzchen setzen dürfen.
Nun ist der Name Kortemeier heute schon öfter gefallen. Es gibt aber einen Jonas Kortemeier, die sind ja Brüder. Und der hat ja hier, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Vortrag gehalten, einen Einblick in die Tätigkeit in der Praxis gegeben. War jemand von euch dabei und wie waren so die Reaktionen der Teilnehmenden?
In der Praxis ist das so, dass er da eher so ein bisschen die positiven Seiten auch gezeigt hat der praktischen Tätigkeit, dass es halt einfach besser mit Familie vereinbar ist. Dass da allerdings natürlich auch so ein bisschen weiter gefördert werden muss, dass der Nachwuchs für die Praxen überhaupt existiert. Aufgrund des demografischen Wandels ist ja uns allen bekannt, so dass das stattfindet. Das ist in aller Munde und wir müssen vorsorgen, dass genug Nachwuchs da ist. Also ich wurde heute schon von mehreren Kolleginnen und Kollegen angesprochen, die mir gesagt haben, ja, wir haben einfach ein Nachwuchsproblem. Ich Anfang 60 und möchte gerne irgendwann mal meine Praxis loswerden. Wie finde ich denn Nachwuchs? Und das ist so ein Teil der Probleme, mit denen die Praxen sich gerade umschlagen müssen.
Und ich habe im gleichen Symposium den Klinikpart übernommen und da wurde ich in der Diskussion von einem Chefarzt der Diabetologie gefragt, okay, ich wünsche mir Zeit für meine Aufgaben, dass ich eben alles erledigen kann. Wie stelle ich mir das vor? Und da habe ich auch direkt gesagt, naja, momentan ist eben unser Personalmangel das Problem, dass wir eben dadurch einfach auch in der Klinik überarbeitet sind und nicht hinterherkommen. Und ich hoffe, das wird eben auch gehört, dass das einfach politisch verändert werden muss mit dem Personalmangel.
Also ich sehe das bei uns in der Praxis ja auch. Meine Chefin, die ist sehr, sehr involviert und auch persönlich. Die kennt, glaube ich, alle Familien. Und es ist aber auch eine Kinderarztpraxis. Und es gibt zwei Ärztinnen, also ein Arzt, eine Ärztin. Und wir haben aber 3 bis 4 Slots gleichzeitig voll. So, und wenn man sich dann noch Zeit für die Patienten nimmt, und das macht sie, dann sind 40 Minuten rum und die Leute sitzen aber 2 oder 3 Stunden. Also das ist auch dann, das muss man ja auch vermitteln können. Also ich sage dann auch immer, es ist total schön, die Zeit wird sich für sie auch genommen, aber es heißt auch, es ist ein Tagesausflug, das kann eigentlich auch nicht sein. Und dann, das ist ja oft dann noch nicht mal eine Frage der Organisation, weil wenn dann ein Akutfall reinkommt, dann schiebt man den dazwischen. Also das ist in der Praxis, glaube ich, ähnlich wie in der Klinik. Da bräuchte man entweder 3 Paar Hände mehr oder man bräuchte halt einfach die Vergütung dafür. Aber selbst dann gibt es ja zu viele PatientInnen. Also die Frage, eigentlich muss man überall gleichzeitig ansetzen.
Eine andere Session bot Einblicke in die Tätigkeit in der Forschung. Jasmin, kannst du uns dann etwas mitnehmen?
Nee, da war ich nicht.
Günther, was hast du da für eine Frage aufgestellt?
Wir waren ja beide da. Ja, da hat eine Kollegin vom DCD gesprochen auch, also vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, wo sie auch darüber berichtet hat, wie ihr Werdegang war und dass man eben auch als klinisch tätige Ärztin forschen kann. Und das unterstütze ich ja auch sehr, dass wir mittlerweile auch strukturierte Programme haben, wo man zwar Kliniker ist, aber doch noch mitforscht. Finden wir alle sehr gut und wir hoffen, dass es sich dann auch eben weiterentwickelt in die Richtung.
Und die Quintessenz aus Ihrem Vortrag war auch, dass der ganze Weg, den sie beschritten ist, nicht möglich gewesen wäre ohne ein gutes Mentoring. Und da hat sie ihre Mentorinnen und Mentoren vorgestellt und sie meinte, dass das sonst einfach nicht möglich gewesen wäre. Auch da muss die DDG und jeder Diabetologe, jede Diabetologin sich so ein bisschen selber hinterfragen, mache ich denn jetzt schon genug für den Nachwuchs oder was sind denn noch die Möglichkeiten, mich zu engagieren?
Zum Beispiel bei uns. Wir vermitteln gerne.
Und wie reagieren denn die Stipendiaten bei solchen Diskussionen? Also zum einen, man hat gar keine Zeit, egal ob in Praxis oder Klinik, und zum anderen hier in der Forschung geht nichts ohne Mentoring und so weiter. Wie werden denn Fragen gestellt danach?
Also natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil am liebsten würden wir von einer goldenen, perfekten Welt in der Diabetologie berichten, dass hier alles aus Zuckerwatte ist und ja, vielleicht ein bisschen schlechter Wortwitz jetzt in der Diabetologie, aber
richtig gut. Zuckerfreie Zuckerwatte.
Ja, zuckerfreie Zuckerwatte. Wollen wir noch mal starten?
Nein, das ist gegen. Wir lassen es sogar, wollen wir noch mal starten, denn.
Aber man muss ja auch wirklich einfach die Realität einmal aufzeigen. Und die Realität ist nun eben so, dass wir auch Probleme in diesem Fach haben und daran arbeiten müssen. Aber ich finde, da kann man auch schon früh sehen, dass eben dran gearbeitet wird. Und auch das kann ja eine Vorbildfunktion haben, dass man sich einsetzen kann, gehört wird und was bewegen kann.
Das ist eigentlich fast wie beim Diabetes. Man hat viele Stellschrauben und es gibt halt Punkte, wo man ansetzen kann. Das ist eigentlich total schön. Und man kann sich immer beschweren. Man kann sagen, oh, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Aber man kann auch gucken, okay, das ist unser Status quo. Das ist wie bei einem hohen Blutzuckerwert. Okay, was mache ich jetzt damit? Okay, das ist das Problem und wir müssen damit jetzt umgehen. Und das ist ja in allen Bereichen eigentlich dasselbe.
Wenn ihr euch jetzt als junge Wilde oder als die jungen Wilden eine Sache aus dem ganz aktuellen Feld herausgreifen könntet, wo in der Diabetologie bedarf es denn derzeit eines dringenden und ganz unkonventionellen Vorgehens?
Oh, also ich glaube, also wenn man das so perfekt auf einen Punkt runterbrechen könnte, dann wäre das vermutlich ein leichtes Unterfangen. Ich glaube, es gibt so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, dass man nicht einfach eine Sache sich rauspicken kann. So, wir brauchen mehr DiabetesberaterInnen. Es muss besser vergütet werden. Wir brauchen mehr Personal in den Praxen, in den Kliniken. Wir brauchen mehr Lehre. Wir brauchen mehr, um die Menschen im Endeffekt gut versorgen zu können. Das ist eigentlich das Hauptziel mit all den Sachen, die wir hier machen. Wir wollen eine gute Versorgung gewährleisten.
Der schon mehrfach erwähnte Micha Kortemeier war heute auch als Vorsitzender tätig bei der Session Blick in die Zukunft, Erfolgsfaktor Diabetes-Team. Seht ihr auch den Teamgedanken in der Diabetologie als den wesentlichen Erfolgsbringer? Und was für Erfahrungen macht ihr denn selbst mit Teams?
Ja, ich sage immer, Diabetologie ist Teamarbeit, weil die Therapie auch so komplex ist. Also wir brauchen eine Ernährungsberatung, wir brauchen eine Diabetesberatung, wir brauchen einen Diabetologen, einen Psychologen noch am besten und. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ein gutes Team zu haben, was auch gut miteinander zusammenarbeiten kann. Und da kann ich von meinem Beispiel berichten oder von meiner Klinik, dass das eben sehr, sehr gut funktioniert. Was aber leider der Fall ist, ist, dass eben in der jetzigen Krankenhausreform ja diese Interdisziplinarität gar nicht abgebildet ist in der Vergütung. Also da war heute vormittags im Vortrag, dass eben nur die Ernährungsberatung abgebildet ist und die Diabetesberatung auch dann wiederum nicht. Also das wird dann nicht vergütet. Das ist natürlich schlecht, weil ohne ein gutes Team, ohne eine gute Vergütung für das ganze Team kann das nicht funktionieren.
Ich würde auch sagen, also mit dem Team steht und fällt der Erfolg des Outcomes, also generell der Erfolg von einer Behandlung. Weil also man ist einerseits natürlich Team mit dem Patient, also man kann nicht gegeneinander arbeiten. Das muss partizipativ passieren und es muss vor allem über alle Bereiche hinweg abgedeckt sein. Also ich sehe das nur bei, wir haben viele Kinder mit Adipositas und das sind, wenn man da nichts macht, die Menschen mit Typ-2-Diabetes von morgen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Prävention. Und wenn ich jedes Mal mit einer Krankenkasse diskutieren muss, ob jetzt ein Kind eine Ernährungsberatung bezahlt bekommt oder eine Überweisung an die Psychologie jetzt gegeben ist oder nicht, dann wird das nicht funktionieren. So, das muss auf allen Ebenen einfach, müssen da alle mitmachen.
So, wir kommen mehr und mehr Richtung Ende. Also wie stellt ihr selbst euch eigentlich euren Arbeitsplatz der Zukunft vor und dann vielleicht angedockt daran und mit welchen Vorstellungen kommen denn die Stipendiaten zu euch?
Der Arbeitsplatz der Zukunft, den ich mir wünschen würde, der ist patientenzentriert, der ist strukturiert, der ist, wenn möglich, digital, der ist flexibel im besten Falle, sowohl zeitlich, vielleicht manchmal auch durch Telemedizin örtlich. Und vor allem wünsche ich mir für mich persönlich, dass der Spaß an der Arbeit vor allem nicht vergeht. So, ich bin manchmal in den letzten Jahren extrem neidisch auf meine Frau, die in der Dermatologie unterwegs ist und sie sagt, sie würde das, also jetzt bloß nicht verraten, aber die würde das vermutlich auch unbezahlt machen, weil sie einfach so viel Spaß macht. Und die geht, auch wenn es mal schlechte Tage gibt, immer mit Lust auf diesen Job zur Arbeit. Und das wünsche ich mir auch, dass das die Mehrzahl meiner Tage in der Zukunft sein werden.
Ich würde mir auch, also patientenzentriert finde ich ist ein gutes Stichwort. Ich würde mir auch die ganze Diskussion drumherum oft einfacher wünschen. Also habe ich genug Zeit, habe ich genug Geld, was wird überhaupt bezahlt? Das sind alles, da geht so viel Zeit und Energie rein, die ich am Ende lieber eigentlich für einen PatientInnen nutzen würde. Weil am Ende ist ja das Ziel von uns allen, dass es den Menschen am Ende besser geht. Und ich glaube, das ist aktuell, wenn man engagiert ist, geht das. Aber das geht auf Kosten der eigenen Gesundheit und der eigenen Zeit dann. Und ich finde, das sollte eigentlich nicht der Fall sein.
Ja, meinen zukünftigen Arbeitsplatz oder meine zukünftige Arbeit kann ich auch beschreiben, indem ich meinen Status quo beschreibe. Also ich wünsche mir, dass ich auf jeden Fall auch patientenorientiert arbeiten kann, dass ich Zeit habe für Dinge, die mir Spaß machen, klinisch und auch in der Forschung, und dass ich auch die Möglichkeiten habe, mich zu engagieren und mich einzubringen und mitzusprechen. Und ich glaube, das können wir sagen, dass das als Nachwuchs momentan möglich ist, ja.
Und um nochmal auf die Stipendiatinnen und Stipendiatinnen zurückzukommen, die meisten sind hier wirklich in den frühen klinischen Semestern, so dass oft ohne so spezielle Erwartungen hergekommen wird und die sich erstmal ein Bild machen und ein realistisch positives Bild zu vermitteln, das ist auch eine der Aufgaben.
Man sieht ja bei uns, dass so viele immer wieder kommen. Also teilweise entstehen da ja über die Jahre auch wirklich Freundschaften, auch unter den StipendiatInnen, und das ist total schön. Und ich glaube, das spricht auch einfach sehr für die Diabetologie. Da sind Leute, die haben Bock und die machen das gemeinsam.
Stimmt, Theon ist seit 2017, ich seit 2018, du seit 2020, ja, also das sind so die Daten.
Wie beurteilt ihr denn das Jahr 2024 bezüglich der Unterstützung eurer AG? Ist die DDG da im positiven Sinne beispielhaft?
Ja, mehr als nur beispielhaft. Also ich habe mich wirklich gefördert gefühlt, ganz ehrlich, weil ich habe durch die Möglichkeit, mich im Programmkomitee einzubringen, die Möglichkeit, hier Vorträge zu halten, die Möglichkeit, auf einer Bühne zusammen mit den Größen der DDG zu stehen, und das motiviert ungemein. Also ich bin eigentlich nur noch mehr bestärkt, die Arbeit hier auszubauen, und werde das auf jeden Fall tun, während meiner Ausbildung zum Facharzt als auch danach. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, also gerade mit der Geschäftsstelle ist der Kontakt einfach so gut und so unkompliziert und auch schnell, dass wir da gar keine Beschwerden haben.
Das wird mit Sicherheit umgekehrt genauso gelten, wenn man das Engagement von euch hört. Jetzt gerade die letzten 25 Minuten kann sich die Diabetesgesellschaft auch, glaube ich, nur freuen, ein solches Team da, was die Bahnen derzeit mitlenkt, zu haben. Auf jeden Fall. Eine Sache interessiert mich noch, Irena. Vor einem Jahr unterhielten wir uns auch über eure Ideen bzw. Aktivitäten hinsichtlich Social Media, Instagram und so weiter oder LinkedIn. Seid ihr denn da weitergekommen oder wie sind da so eure Erfahrungen?
Naja, wir haben immer noch die Instagram-Seite der AG Nachwuchs. Die DDG ist jetzt aber selber auf Instagram und die repostet uns und macht auch Werbung für uns. Wir machen Werbung für die DDG und so läuft es weiter. LinkedIn habt ihr ja auch. Und immer wenn ein Podcast mit uns rauskommt oder auch grundsätzlich ein Podcast von euch, versuchen wir das auch immer weiter zu verlinken. Und ich glaube, letztes Jahr waren wir auch sehr erfolgreich mit auch 1000 Plays auf Spotify. Das ist ja auch was Schönes, dass die Leute motiviert sind und Lust haben, uns zu hören.
Das können wir bestätigen, diese Reichweite. Aber wir waren selbst überrascht, aber ist natürlich super. Und vielleicht legen wir jetzt diesmal nach oder noch drauf.
Ja, wir geben uns Mühe, oder?
So, dann sagt doch jeder doch mal, jeder von euch zwei Sätze dazu. Was ist denn das Schöne an der Diabetologie und warum sollten junge Kolleginnen und Kollegen diesen Weg in der Medizin einschlagen?
Ich finde, wir als Fach sind aktuell so innovativ und so vielfältig, dass wir als Nachwuchs auch sehr, sehr viele Wege gehen können. Und das finde ich sehr besonders und auch sehr motivierend und irgendwo auch inspirierend, dass wir da in so einem Zeitalter uns jetzt befinden, wo wir so viel erreichen können und so viel forschen können und als Team auch einfach vorankommen können.
In der Diabetologie passiert so, so viel jedes Jahr. Und also ich persönlich liebe Diabetes, ja. Und ich darf das sagen, weil ich selber Diabetes habe. Und was ich auch einfach cool finde, ist, dass man wahnsinnige Möglichkeiten zur Prävention hat. Und das hat man sowohl bei Typ 1 als auch bei Typ 2. Das sieht natürlich in beiden Fällen unterschiedlich aus. Aber man kann Leuten nicht nur die Lebensqualität erhalten, sondern man kann sie auch zurückgeben. Also es gibt Dinge, die sind reversibel. Und ich glaube, es gibt kein anderes Fach, wo man so viele Stellschrauben hat. Und das heißt, man hat auch ganz viele Plätze, um anzusetzen. Und man hat ganz viele Chancen, Menschen zu helfen, nicht nur eine. Und ich glaube, das ist ein riesen Gewinn, den man einfach in diesem Fach hat. Und das ist auch irgendwie das Schöne, dass man auch immer wieder Erfolge hat. Also natürlich gibt es die Leute, die vielleicht Probleme damit haben. Aber es gibt auch immer wieder die kommen und sagen, hey, ich habe das geschafft. Und dann freut man sich mit denen. Und das ist total schön.
Für mich macht die Diabetologie aus, dass sie sowohl hochspezialisiert ist, technologisiert, aber auch oft einfach sehr breit hausärztlich. Und so deckt das einfach ein Spektrum an, was mich extrem fasziniert. Und ich würde gerne aufrufen für die Mitarbeit im Nachwuchs. Ich würde mich sehr freuen, wenn die eine oder andere Person, die diesen Podcast hört, sich engagiert. Und zwar, indem sie auf uns als AG und Nachwuchsförderer in der DDG aufmerksam macht. Wir haben Reisestipendienprogramme. Wir haben Promotionsstipendienprogramme. Es gibt sogar für die Weiterbildung zum DDG-Diabetologenförderung. Wenn sich jemand bei Ihnen meldet, studierend oder bereits in den frühen Assistenzarztjahren, und Sie jetzt gerade nicht weiterhelfen können und selber einen Job anbieten können, dann bitte nehmen Sie doch Ihr Telefon in die Hand und vermitteln Sie einen Job. Rufen Sie ein Netzwerk rum und gucken, wo diese Person bestmöglich ausgebildet wird. Außerdem rufe ich Sie auf zu einer hohen Qualität in der Lehre, weil nur wenn Sie begeistern, wird auch weiterhin Nachwuchs für unser Fach begeistert. Und wenn Sie sich fragen, wo Sie überhaupt in Kontakt mit Studierenden kommen, wir haben ein Formulatur- und PJ-Portal, an dem wir mit der DDG zusammenarbeiten können. Da können Sie sich zukünftig wieder eintragen und einfach sich sichtbar machen als Praxis oder als Klinik, die gerne für Studierende und den Nachwuchs zur Verfügung steht und Ausbildung gewährleistet.
So, liebe Zuhörenden, wir nehmen natürlich diese ganzen Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes, also die Links und Telefonmöglichkeiten, und hoffen, dass dieser Aufruf in irgendeiner Form gewaltig fruchtet. Gut, lieber Jonas, liebe Irena, liebe Jasmin, herzlichen Dank für das launige, freundliche Gespräch und für den Einblick in die Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft.
Auch von mir vielen Dank, war wieder eine tolle Runde.
Wir schließen uns an. Vielen Dank.
Dann sage ich auch Danke und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht heute auch an unsere Kolleginnen Anna Romalis und die Studio-Buddies Christian Duda und Nils Gräf aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen
Michael Reichmann
und Günther Nuber.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.